Ich lade euch ein, lasst uns Windmühlen bauen. Im übertragenen Sinn natürlich. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das heißt, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen. Aber ihr dürft natürlich, ihr habt ja morgen noch einen zusätzlichen Feiertag zu Hause, auch gerne mal eine Windmühle basteln. Bringt die gerne nächsten Sonntag mit und dann können wir uns nochmal an diesen Pfingstgottesdienst erinnern. Also, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen. Und um diesen Wind des Wandels geht es auch an Pfingsten, um die Bewegung Gottes vom Himmel her. Zunächst mal in die Jünger, in die Nachfolger von Jesus hinein und von da dann wieder hinaus zu den Menschen. Und sie hat diese Bewegung vom Himmel her, hat sie ergriffen, hat sie mitgerissen. Windmühlen statt Mauern, das heißt, den Heiligen Geist in deinem Leben wehen und wirken zu lassen. Und das heißt für uns als Gemeinde, dass wir uns immer wieder bewusst machen, nicht wir machen das Entscheidende, sondern es ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wir setzen nicht auf unsere eigene Kraft, sondern wir öffnen uns für das Wirken der Kraft des Heiligen Geistes. Dabei hat es damals zunächst gar nicht nach Bewegung ausgesehen. Arno hat uns eben das Ende des Lukas-Evangeliums vorgelesen und da sagte Jesus seinen Jüngern, ich gehe zum Vater, ich komme wieder im Heiligen Geist. Aber er hat ihnen, lesen wir jedenfalls nichts von, nichts darüber gesagt, wann. Und so machen die Jünger das, was die allermeisten Menschen lieben, wie nichts anderes warten. Ne? Noch eine Stunde und noch eine Stunde und noch ein Tag und noch ein Tag und dann war eine Woche rum und dann waren 8 Tage rum und dann waren 9 Tage rum. Wir wissen nicht, in welchem Zustand die Jünger gewartet haben. Was wir wissen, ist Vers 1, als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Das heißt, sie waren beieinander geblieben. Und das, was Lukas auch noch notiert, sie haben miteinander gebetet. Und ansonsten haben sie gewartet, nichts getan, so wie Jesus ihnen gesagt hatte. Und dann passiert was, und zwar am Pfingstfest. Das ist kein Zufall, sondern das hat eine tiefe Bedeutung auch. Pfingsten, das Pfingstfest wurde damals als Erntefest gefeiert und zwar 50 Tage nach dem Passafest. Und im Wort Pfingsten steckt das griechische Wort für 50 drin. Da ist auch der Zusammenhang zum Namen. Und es gab eine jüdische Überlieferung, die sagte, Israel ist aus Ägypten ausgezogen. Da haben sie das Passafest gefeiert. Dann sind sie in der Wüste zum Berg Sinai gegangen. Dann hat Gott dort ihnen die Gebote gegeben und diese jüdische Überlieferung sagt, das hat 50 Tage gedauert. 50 Tage nach dem Passafest wurden dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben und das heißt auch, 50 Tage nach dem Passafest hat Gott seinen Bund mit dem Volk Israel geschlossen, mit dem Bund, mit dem Volk des alten Bundes. Und Pfingsten war eines der 3 Wallfahrtsfeste. Die Schätzungen gehen immer ein bisschen auseinander, aber manche sagen, dass in Jerusalem damals am Pfingstfest 3, 4, 5, 10 mal so viele Menschen waren wie sonst. Also Flechtdorf hat, glaube ich, 650 Einwohner. Wo ist hier der Mensch aus dem Ortsbeirat? 650? Ja, okay. Also stellt euch vor, Flechtdorf nicht 500, sondern 5000 an einem Fest. Gewusel, ne? Da ist schon was los. Menschen aus allen Ländern, weil ganz viele Juden und Heiden, die sich zum Judentum hielten, dann zusammenströmten, um dort zu feiern. Und frühmorgens war es dann mit der Ruhe sehr plötzlich sehr heftig vorbei. Lukas schreibt in Apostelgeschichte 2, da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Hier steht ein heftiges oder ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt. Die Damen mal kurz die Frisur festhalten, habt ihr? Also ich hatte gestern so ein Brausen. Ich bin gestern unterwegs gewesen mit dem Auto und leider ist meine Klimaanlage kaputt. Und ich bin Auto gefahren, so wie früher. Alle Scheiben runter. Bis 80 war es nett. Bei 90 wurde es kritisch und bei 100 habe ich entschieden, schwitzen ist besser. Also die jungen Leute wissen das ja vielleicht gar nicht mehr, ne? Aber so die Älteren wissen noch, wie das war, Autos ohne Klimaanlage. Das war Brausen, also in meinem Auto war gestern so ein richtiges Brausen. So, ne? Es war schon erfrischend, aber irgendwann auch hat es an einem gezerrt. Also so richtig, dass man es mitbekam. Wind steht im Alten Testament oft als Begleiterscheinung des Wirkens oder Erscheinens Gottes. Und im Alten Testament gibt es nur ein Wort für Wind und für Geist. Das ist dasselbe Wort. Das heißt, wenn der Hebräer Wind hörte, dachte er immer gleich Geist mit. Und wenn er Geist hörte, wusste er immer gleich, das hat mit Wind und das hat mit Bewegung zu tun. Und auch Feuer spielt da eine Rolle. Feuer ist im Alten Testament auch, nicht nur, aber auch, ein Zeichen für das Wesen und das Wirken Gottes. Und Johannes hat ungefähr 3 Jahre vorher, Johannes der Täufer, über Jesus Folgendes gesagt: Der aber nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Also auch für Johannes war klar, der Heilige Geist, das hat mit Feuer zu tun. Und Wind und Feuer erinnern auch an das Erscheinen Gottes am Sinai. Also so wie damals Gott erschien im Wind und im Feuer, um mit seinem Volk im Alten Testament den Bund zu schließen, ihm sein Wort zu geben, so, das ist der Zusammenhang, passiert es jetzt auf eine neue Art und Weise. Und all das ist ein Zeichen dafür, dass Gott wirkt für seine Gegenwart, jedenfalls dann, wenn man dieses Zeichen dann auch so verstehen will. Aber eben auch nur ein Zeichen. Wichtig ist, was dahinter steht, und Lukas erklärt es uns so, was damals passiert ist. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das Besondere ist im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, dass da nur einzelne Personen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Das waren Könige, David, Saul, von denen lesen wir es ausdrücklich. Das waren Propheten und besonders deutlich im Buch der Richter. Da steht dann manchmal, und der Heilige Geist packte Simson oder geriet auf Deborah, und dann, ja, lest es mal gerne nach, ihr habt ja Zeit, es ist ein zusätzlicher Feiertag. Was dann passiert? Der Heilige Geist reißt Menschen mit, aber immer nur Einzelne. Der normale Israelit, die normale Israelitin, sie hatten den Heiligen Geist nicht. Und das sollte uns sehr barmherzig machen, wenn wir im Alten Testament Geschichten vom Volk Israel lesen, auch von seinem Versagen, dass wir nicht zu schnell sagen, naja, typisch, ne? Sieht man es immer wieder, die hatten es nicht drauf, die hatten den Heiligen Geist nicht. Die konnten es nicht drauf haben. Und wir, und ich rede uns jetzt mal, gucke mich mal um, alle als Christen an, wir haben den Heiligen Geist und wir haben diese Ausrede in Anführungszeichen nicht, wenn wir uns wie Israel dann verhalten. Also, im Alten Testament, in der hebräischen Bibel immer nur einzelne Personen, und das ändert sich jetzt. Jesus erfüllt sein Versprechen, was Arno uns eben vorgelesen hat, und er kommt zurück, nicht als Person, sondern im Heiligen Geist. Wie jemand mal sagte, der Heilige Geist ist Gott in Aktion. Und auch nicht nur auf die Jünger, sondern auf alle, die da versammelt waren. Lukas schreibt, es waren insgesamt 120. Und das wird dann deutlich daran, die Feuerzungen verteilen sich über alle. Und auf jeden setzt sich eine dieser Feuerzungen. Das heißt, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und es erfüllt sich das, was im Alten Testament, im Buch Joel, in Kapitel 3 vorhergesagt wurde, da sagt Gott, am Ende der Zeiten werde ich meinen Geist ausgießen, und zwar auf alle, und dann wird das ausdrücklich erwähnt, Alte und Junge, Männer und Frauen, Knechte und Mägde, also Freie und Menschen, die nicht frei waren, alle werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das, was wir uns heute anschauen, von dem Lukas berichtet hat, also das Pfingstereignis, ist so nicht wiederholbar. Von daher, wir haben das eben gesungen, in dem Lied, O Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Könnt ihr euch erinnern? Ihr habt es gesungen. Wenn da gemeint ist, Pfingsten muss ich dauernd wiederholen, so wie damals bei den Jüngern, dann ist das nicht richtig. Gemeint ist, wenn ihr denn den Text weiterlesen, deswegen können wir es auch weiterhin fröhlich singen, gemeint ist, das, was damals passiert ist, dass der Heilige Geist Menschen berührt, Menschen zum Glauben kommen, das soll auch heute noch passieren. So ist es in dem Lied gemeint. Ja, dann ja. Aber wir brauchen kein neues Pfingsten. Warum brauchst du kein neues Pfingsten? Ich spreche dich jetzt mal bewusst als Christ an. Weil der Heilige Geist längst in dir lebt. Du musst ihn nicht einladen in dein Leben. Er ist längst da. Ein paar Leute hier, guck dich mal an, 60 Jahre mit Jesus unterwegs, 70. Seitdem lebt der Heilige Geist in dir. Die jüngeren Leute haben so eine lange Geschichte noch nicht. Vielleicht wisst ihr ja noch das Datum, als ihr die Wiedergeburt erlebt habt, als ihr euch für Jesus entschieden habt, seitdem lebt der Heilige Geist in dir. Das ist eine Tatsache. Die Bibel sagt ganz klar, ohne den Heiligen Geist in dir kannst du kein Christ sein. Und jemand, der kein Christ ist, hat den Heiligen Geist nicht. Und von daher, manchmal fragen wir uns ja, wenn wir mit Menschen zu tun haben, ist der Christ oder ist der nicht Christ? Es gibt eine ganz einfache Frage. Frag ihn, hast du den Heiligen Geist? Könnten interessante Gespräche werden. Und wenn du dich selber fragst, bin ich eigentlich wirklich Christ? Frag dich, habe ich den Heiligen Geist? Und wenn du dir selbst die Antwort geben müsstest, den habe ich ja eigentlich nicht, dann bist du schlicht und ergreifend kein Christ. Aber nochmal das Positive, weil du Christ bist, wenn du mit Jesus lebst, hast du den Heiligen Geist. Du brauchst kein neues Pfingsten. Was du aber brauchst, ist, dass du dem Heiligen Geist immer wieder Raum gibst in deinem Leben. Er ist da, aber vielleicht gibt es bestimmte Bereiche in deinem Leben, wo er überhaupt nicht wirken darf. Paulus schreibt an zwei Stellen dazu etwas. Einmal sagt er, man kann den Heiligen Geist dämpfen. Wir haben da ein modernes Bild, was uns hilft. Vielleicht habt ihr zu Hause Lampen, die sich dimmen lassen. Was passiert, wenn ihr eine Lampe dimmt? Was passiert, wenn ihr an dem Schalter dreht? Kann es mir jemand schnell erklären? Warum wird es dunkel?
Die Leuchtkraft.
Und warum geht die Leuchtkraft runter? Weniger Strom. Das ist es. Der Dimmer reduziert den Durchfluss des Stroms. Der Strom ist noch da. Er fließt auch noch. Aber nur noch mit der Hälfte, mit einem Viertel, vielleicht mit einem Zehntel. Und deswegen wird es weniger. Und wenn du jetzt das runtergedimmt hast und du willst es wieder hochdimmen, musst du nicht beim EWF anrufen und dir einen neuen Stromanschluss legen lassen. Der Strom ist da. Der fließt auch. So ein bisschen noch. Du musst es einfach wieder zurückdrehen. Du musst es wieder hochdrehen. Du musst die Dimmung, die Dämpfung rausnehmen. Und an anderer Stelle schreibt Paulus, man kann den Heiligen Geist betrüben. Das ist eine der Stellen, die sehr deutlich macht, der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, sondern eine Person. Denn eine Kraft kannst du nicht betrüben. Man kann nur Menschen, Personen betrüben. Wie wird der Heilige Geist betrübt? Ganz einfach, indem du ihm nicht gehorchst. Indem er dir was sagt, einen Impuls ins Herz gibt und du tust es einfach nicht. Und beim nächsten Mal redet der Heilige Geist vielleicht schon ein bisschen leiser mit dir und beim übernächsten Mal noch ein bisschen leiser, so wie uns das auch manchmal mit Menschen geht, von denen wir wissen, egal was ich sage, es interessiert ihn sowieso nicht. Und irgendwann hört man auf, miteinander zu reden. Warum sollte man auch weiter reden? Das passiert nicht von heute auf morgen. Du bist nicht heute voll Heiligen Geistes und morgen ist der Geist weg, sondern so Schritt für Schritt, ist im Leben von Saul zu sehen, Schritt für Schritt, bis der Heilige Geist dann auch wirklich weg ist. Umgekehrt, deine Aufgabe, meine ist, Raum zu schaffen durch Entrümpelung. Stellt euch vor, jemand würde euch anbieten, eure ganze Garage oder euren ganzen Keller, den ihr zu Hause habt, füllt er mit Goldstücken. Dann solltet ihr euch mal ganz kurz überlegen, was räume ich da alles raus, damit mehr Platz ist für Gold. Ich kann jetzt nur für Berndorf reden. Viele Berndorfer, beobachte ich immer wieder, haben eine Garage, die sie aber nicht benutzen können. Ja auch? Kennt ihr Garagen, die man nicht benutzen kann, weil sie voll Zeug stehen? Ja, also raus damit in deinem Leben. Was das bei dir ist, weiß ich nicht. Bei mir habe ich zumindest eine Ahnung. Raus damit, damit der Heilige Geist dich ganz erfüllen kann. Du brauchst keine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nochmal, der ist da. Du brauchst aber, dass du ihm Raum gibst. Zum Beispiel durch Gehorsam. Dann schildert Lukas die Folgen des Kommens des Heiligen Geistes. Ich lese die Verse 4b bis 11. Sie begannen, also die 120, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt. Jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Pater, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten. Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Jesus hatte seinen Jüngern ausdrücklich Redeverbot erteilt. Sie sollten nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes anfangen zu evangelisieren und ihren Zeugendienst nicht aufnehmen. Warum? Weil es dir egal ist. Alles, was wir tun ohne die Kraft des Heiligen Geistes, es macht keinen Unterschied. Jedenfalls keinen im Blick auf das Reich Gottes. Also sie dürfen nicht reden und jetzt müssen sie reden. Angetrieben vom Heiligen Geist, feurig und begeistert. Und sie reden von den großen Taten Gottes. Was das genau war, können wir nur vermuten. Ich bin mir aber ganz sicher, sie haben von dem Sterben von Jesus erzählt. Sie haben davon erzählt, wie Gott Jesus auferweckt hat. Vielleicht noch anderes. Lukas verrät es uns nicht. Aber eins wird hier ganz deutlich. Nämlich, was der Heilige Geist tut und was er nicht tut. Dazu ein kurzes Bild, das euch dann helfen kann, das zu verstehen. Ich vermute mal, dass ihr, wenn ihr so unterwegs seid, im Urlaub oder so, euch manche Sehenswürdigkeit anguckt, ne? Und manche dieser Sehenswürdigkeiten, die ihr euch da so anguckt, die werden nachts beleuchtet. Habt ihr euch schon mal die Scheinwerfer angeschaut? Warum nicht? Könnte auch interessant sein. Also ich gucke, dass ich einmal im Jahr mit dem Fahrrad da hoch zum Georg-Viktor-Turm schaffe und dann noch auf den Turm und der wird ja auch nachts beleuchtet. Also ich könnte mir die Scheinwerfer schon angucken, tagsüber. Mache ich nicht. Warum? Warum guckt man sich die Scheinwerfer nicht an? Die sind nicht interessant. Die sind nur interessant, wenn sie kaputt sind. Ansonsten haben die Scheinwerfer die Aufgabe, das Gebäude strahlen zu lassen. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, Jesus und Gott strahlen zu lassen und nicht die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das heißt, wer erfüllt wird vom Heiligen Geist, der lobt Gott und nicht sich selbst. Wahre Anbetung ist Wirkung des Heiligen Geistes, aber er selbst wird dabei nicht angebetet. Und umgekehrt, alles wahre Wirken des Heiligen Geistes führt zur Verherrlichung Gottes. Und an dieser Stelle mal die kritische Frage an dich und auch an mich. Wie sieht das eigentlich aus, wenn wir reden? Von dem erzählen, was uns Glaube bedeutet oder so. Geht es da um die großen Taten Gottes? Oder geht es darum, dass alle Ehre Gott gebührt? Oder richten wir so ein bisschen das Licht auch auf uns zurück? Habe ich euch eigentlich schon erzählt, als ich Pastor in Dillenburg war, ist die Gemeinde von 80 auf 160 Mitglieder gewachsen. Habe ich euch das schon erzählt? Ja, habe ich euch schon erzählt. Und ich merke das in meinem Leben, das geht ganz schnell. Also ich könnte euch das erzählen als Ermutigung, Gott kann heute noch wirken. Dann geht es um die Ehre Gottes. Ich könnte euch das erzählen als Beispiel dafür, dass Gottes Geist auch heute noch Menschenherzen bewegt und dass Gemeinden wachsen. Ich erzähle es euch aber auch so ein bisschen, weil ihr denken sollt, ich bin ein toller Pastor gewesen. Und dann wird es schief. Und dann redet nicht mehr der Heilige Geist, dann rede ich. Im Blick aufs Predigen habe ich mir einen Satz gemerkt, den ich gelernt habe bei einer Fortbildung zum Thema Predigen. Und den habe ich mir aufgeschrieben. Und ich lese ihn mir jeden Sonntagmorgens vorm Predigen durch und mache daraus auch ein Gebet. Und der Satz lautet, für mich als Prediger, einige von euch beteiligen sich an der Wortbetrachtung, gilt auch für Kindergottesdienst und anderes und auch für Singen. Du kannst nicht gleichzeitig Jesus verherrlichen und die Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Du kannst nicht gleichzeitig Jesus verherrlichen und die Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Beides zusammen geht nicht. Entweder ich rede hier heute Morgen beim Predigen von Jesus und mache Gott groß, oder ich stelle mich ins Zentrum. Beides gleichzeitig geht nicht. Darum geht's. Das wird hier deutlich. Der Heilige Geist richtet die Aufmerksamkeit nicht auf sich, sondern die Jünger, sie erzählen von den großen Taten Gottes. Menschen hören also in ihrer Muttersprache von den großen Taten Gottes. Und hier wird sozusagen der Turmbau zu Babel, die Sprachverwirrung, rückabgewickelt. Damals haben die Leute sich ja zerstreut, weil sie einander nicht mehr verstanden haben. Und hier werden sie zusammengeführt, weil sie plötzlich das Evangelium in ihrer Sprache hören. Und hier wird einfach deutlich, Gott meint alle. Ich habe mich gefragt, ist ja immer so ein Text, den man nicht so gerne vorliest mit den vielen verschiedenen Namen. Ich habe mich gefragt, warum gibt Lukas sich die Mühe und zählt die alle auf? Warum? Er könnte ja auch geschrieben haben, es waren Menschen in Jerusalem versammelt, Juden, die da wohnten und Leute aus aller Herren Länder. Dann hätten wir auch einen Eindruck. Macht er nicht. Pamphylien und Phrygien und Kappadokien und Syrien und Libyen und so weiter und so fort. Warum macht er das? Um ganz deutlich zu machen, es geht wirklich um alle. Alle sind gemeint. Und deswegen zählt er hier so ganz viele auf. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die das vielleicht nachher gelesen haben im Lukas-Evangelium aus Phrygien und so, gesagt haben, Mensch, wir waren auch dabei, wie schön. Gott meint auch uns. Und hier wird nicht nur die Sprachgrenze überwunden, sondern auch die Grenze des Judentums. Gott meint wirklich alle. Und der Heilige Geist ist auch derjenige, der die Jünger damals, Männer und Frauen, in die Lage versetzt, wirklich von Jesus dann zu reden. Vielleicht geht es dir wie den allermeisten und du weißt gar nicht, wie du richtig von Jesus reden sollst. Und hast so den Eindruck, wenn du von Jesus redest und guckst dir das nachher an, was habe ich da gesagt? Ah, das war alles nicht so gut. Zwei gute Nachrichten für dich. Die erste ist, es geht den allermeisten so. Und die zweite ist, ist auch gar nicht schlimm. Es geht nicht um dein Reden. Es geht gar nicht um deine Worte. Es geht darum, dass der Heilige Geist dich gebrauchen kann. Alle unsere Worte, auch die allergeschliffensten, brauchen die Übersetzung durch den Heiligen Geist. Er allein macht die Jünger damals sprachfähig und er ist derjenige, der das übersetzt. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass sie alle das hören können. Und deswegen ist deine Aufgabe und meine, sich dem Wirken des Heiligen Geistes zu öffnen oder zurück zum Bild, zum Anfang, die Mauern entweder einzureißen, wenn du sie schon errichtet hast, oder eben keine neuen Mauern zu errichten, sondern Windmühlen. Und dieses Bild ist an der Stelle hilfreich. Du kannst keinen Wind machen. Keiner von uns kann Wind machen. Manchmal sagen wir es ja so, ne? Hat aber ganz schön Wind gemacht, ist übertragen. Wir können keinen Wind machen. Aber wie dumm wäre es, wenn der Wind weht und man würde ihn dann nicht nutzen, keine Windmühle bauen. Also darum geht's, dich wie den Menschen damals dem Wirken des Heiligen Geistes zu überlassen und mutig zu reden. Denn das hat der Heilige Geist damals nicht gemacht. Er hat nicht geredet. Er hat das Reden der Männer und Frauen damals, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden, gebraucht und hat es den anderen ins Herz geredet. Dazu ein längeres Zitat von Heidi Krause aus einer Auslegung. Sie schreibt, wir brauchen in unserer Kirche Menschen, die sich von Gottes Geist anstecken lassen. Brauchen pfingstliche, geistesgegenwärtige Menschen, die in allem eitlen Geschwätz unserer Tage von Gottes großen Taten reden. Und von den Kleinen auch. Von den kleinen Wundern des Alltags. Von einer Bewahrung in Not. Von Gottes Trost im Leid. Von der Erhörung eines Gebets. Von der Überwindung der Angst. Viele Christen denken, über meinen Glauben reden, das kann ich nicht. Mir fehlen die Worte und der Mut auch. Aber Gottes Geist kann uns Mut und Worte geben, kann unsere Zunge lösen, wie am ersten Pfingsttag, wenn wir damit rechnen, dass er in uns und durch uns wirkt. Und das Brausen, das Feuer und das Sprachwunder, sie erregen damals Aufmerksamkeit. Lukas schreibt, alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Und das ist hier eine wichtige Weichenstellung. Ich hätte gedacht, und ihr wahrscheinlich auch, also Wind, Feuer, dieses Sprachenwunder, das muss doch dazu führen, dass Menschen zum Glauben kommen. Übertragen auf heute, es gibt ja eine Reihe von Christen, die denken und lehren das auch, wenn nur ganz viele Wunder passieren würden, dann würden Millionen sich bekehren. Das Neue Testament erzählt uns anderes. Wie viele haben damals die Wunder von Jesus erlebt? Es gab damals in Israel vermutlich keinen, der nicht wusste, Jesus hat Wunder getan. Wie viele haben diese Wunder zum Glauben geführt? Nur sehr wenige. Und das passiert hier auch nicht. Sie sind erstaunt, sie sind ratlos. Andere flüchten sich in Sarkasmus und sagen, die sind vom süßen Wein betrunken. Klammer auf, es ist nicht sehr plausibel, dass jemand, der kein Kyrillisch kann, dadurch, dass er sich besäuft, plötzlich Kyrillisch spricht. Ne? Klammer zu, ist jetzt nicht wirklich plausibel, aber ne, das Entscheidende geschieht, erst durch die Predigt von Petrus. Das können wir uns jetzt nicht anschauen, aus Zeitgründen. Und Paulus wird sehr viel später schreiben, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Paulus hätte ja auch schreiben können, der Glaube kommt aus dem Wunder. Schreibt er nicht. Der Glaube kommt nicht aus dem Wunder. Er kommt aus dem Hören der Botschaft. Und deswegen treibt der Heilige Geist Petrus dann zum Predigen. Weil bis dahin hatten die Menschen noch nicht das Evangelium gehört. Und das müssen sie hören. Und Petrus predigt, der Heilige Geist berührt die Herzen der Menschen und 3000 kommen zum Glauben. Das Zeugnis ist wichtig. Geht gar nicht darum, das gegeneinander auszuspielen. Erzähl von Jesus. Erzähl deinen Nachbarn, deinen Freunden, deiner Familie, Menschen, die keine Christen sind, von dem, was Jesus in deinem Leben tut. Das ist wichtig. Als Türöffner. Es ist wichtig, damit Menschen überhaupt erstmal aufmerksam werden. Aber zum Glauben kommen Menschen nicht dadurch, dass du Geschichten erzählst, sondern dass das Evangelium verkündigt wird. Das passiert hier. Kommt zum Schluss, fasse es zusammen und dann sage ich auch mal, was es für uns bedeuten kann. Pfingsten, wir haben gesehen, der Heilige Geist erfüllt die ersten Christen. Er entfacht in ihnen das Lob Gottes. Er bewegt sie zum Zeugnis. Übersetzt dieses Zeugnis in alle Sprachen, sodass es jeder hört. Er gibt Petrus die Worte für die Predigt. Und er ist so Erntehelfer für die ersten 3000, die sich dann bekehren. Und was kannst du mitnehmen? Zurück zum Anfang. Baue Windmühlen, keine Mauern. Damit das Wehen des Heiligen Geistes auch dich bewegt. Denn das will er auch heute noch durch dich wirken. Und ich spitze es mal zu, so ganz wörtlich, heute noch. Heute will er dich bewegen, mich auch. Morgen auch, aber auch schon heute. Und wenn du Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist, der lebt in dir. Du brauchst nicht eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, aber du brauchst immer wieder, dass der Heilige Geist in dir die Fülle einnehmen kann. Und das hat mit deinem Gehorsam zu tun und mit dem, was du da sonst noch in alles in dein Herz hineinlässt. Also nochmal, dämpfe ihn nicht, gib ihm Raum, baue also keine Mauer und setz dich dann in den Windschatten, sondern setz dich dem Wind aus. Und das kann dann unangenehm werden. Ich habe eben erzählt, ab Tempo 100 habe ich dann gestern mich entschieden, Schwitzen ist besser als dieses Getöse um mich herum. Und das machen wir als Christen vielleicht manchmal auch, dass wir sagen, okay, jetzt gehen wir den bequemen Weg. Wir schalten den Wind ab. Tu das nicht. Überlass dich dem, was der Heilige Geist in dir und durch dich tun will, zur Ehre Gottes und zum Segen für deine Mitmenschen. Und lasst uns beten. Und wenn ihr könnt, bitte entschieden. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir hier nicht nur eine alte Geschichte uns angeschaut haben, sondern dass hoffentlich deutlich geworden ist, das hat mit uns und unserem Leben heute hier am 24. Mai 2026 in Flechtorf zu tun. Du willst uns heute bewegen, so wie die Jünger damals. Dein Heiliger Geist lebt in uns, danke dafür. Und du siehst, wo wir ihn dämpfen, wo wir ihn betrüben, da bitten wir dich um Vergebung. Und um Weisheit, wirklich die Sachen rauszuwerfen aus unserem Leben. Und so bitten wir dich, Herr, dass dein Heiliger Geist uns neue Freude gibt am Glauben, dass er uns beim Beten hilft, dass er uns Trost spendet, dass er uns berührt und bewegt, dass er uns ganz neue Freude gibt, auch wie damals von dir zu erzählen, und dass er uns die richtigen Worte gibt. Und danke, Herr, dass du versprochen hast und es eingehalten hast, dass du wiedergekommen bist durch deinen Heiligen Geist auch in unser Leben hinein. Amen.